setzen. Wir sollten nicht meinen, wir wüssten schon, was Missbrauch ist, wenn wir das Wort Missbrauch in den Mund nehmen. Es ist eine tiefe Erschütterung, wenn man wirklich begreift, was Missbrauch ist. Das ist ja auch für die Betroffenen selbst manchmal in seiner Ungeheuerlichkeit nicht oder kaum zu begreifen, sodass es manchmal auch so lange braucht, bis man es überhaupt begriffen hat, was einem da angetan worden ist. Die zweite bedrängende Frage, die natürlich sofort für mich im Raum stand, lautete: Wie kann es sein, dass zwei Lehrer, in diesem Fall sogar auch in der Gemeinschaft der Jesuiten, Mitbrüder, Mitlebenden, 10 Jahre lang an solche Taten vollbringen und niemand merkt es? Warum ist die Institution blind? Warum sieht die Institution das nicht? Gab es keine Symptome? Natürlich gab es Symptome. Zum Beispiel unter Jugendlichen hatte der eine Pater mit den exzessiven Prügelstrafen mit sadistisch-sexuellem Kontext einen Spitznamen, Pater Pavian. Also das ist ein unthematisches Wissen, das sogar der Schülerschaft da war. In anderen Fällen gab es andere Auffälligkeiten. Es hat sogar Beschwerden gegeben von Jugendlichen, die nicht beantwortet wurden. Manche Jugendliche haben sich bei Eltern gemeldet und haben die Eltern gesagt, sowas macht ein katholischer Priester nicht und so redet man über einen katholischen Priester nicht. Und dann sind die Opfer wieder ins Schweigen zurückgedrückt worden. Bis es dann in einem Fall oder in beiden Fällen einem Vorwurf kam, der sich nicht mehr abweisen ließ. Und dann wurden die Täter sofort aus der Institution rausgeholt und in Therapien geschickt. Und nach einem Jahr Therapie, bei dem einen Täter, sagte dann der Therapeut, so, der hat sich jetzt wieder im Griff und dann wurde er in die nächste Schule versetzt, nämlich nach St. Blasien. Und dann machte er weiter. Neben diesem Versagen fällt natürlich auch hier auf, ein Täter wird sofort entfernt. Alle anderen, die betroffen sind, werden gar nicht angesprochen. Es bleibt im Schweigen. Im Übrigen sind die beiden Täter dann 1981, nachdem sie aus der Schule weggegangen sind, aus unterschiedlichen Gründen Jahre später aus dem Orden ausgetreten. Der eine wurde Priester in der Diözese Hildesheim. Auch hier stellt sich die Frage, haben die Verantwortlichen der Diözese Hildesheim informiert über die Hintergründe oder nicht? Und natürlich hat dann der Täter in der Diözese Hildesheim weitergemacht und vor ein paar Monaten kam dann ja auch der große Missbrauchsbericht aus der Diözese Hildesheim heraus, der im Wesentlichen genau diesen Täter wieder im Blick hat. Und der andere ist verheiratet und lebt in Chile. Die Betroffenen hatten zu dritt einen Vorschlag mitgebracht, was die Institution tun solle. Im Prinzip war der Vorschlag der, dass ich an die Presse treten sollte, alle Opfer über die Presse anspreche, damit sich möglichst viele melden und dass ich sie dann anschließend in das Canisius-Kolleg einlade und wir dann miteinander darüber sprechen und nächste Schritte vereinbaren. Weiterhin waren auch schon in dem Vorschlag erste Entschädigungsforderungen angedacht und mehrere andere Dinge. Ich merkte in dem Moment, wenn ich das in Klammern hier weit weg von Berlin auch sagen darf, zwei der Männer sind bis heute anonym und ich halte auch die Anonymität fest. Der dritte hat sich dann Monate später auch öffentlich gezeigt, Herr Katsch, der dann auch öfters in der Presse auftritt. Die beiden anderen waren Väter von Schülern, die auch dann jetzt an der Schule waren. Also auch nochmal unterschiedliche Kontexte heraus, aus denen sie sprachen. Ich stand vor der Frage, ob ich diesen Vorschlag annehmen sollte. Ich habe da auch zunächst einmal etwas aus dem Bauch heraus reagiert und habe gesagt, nein. Ich habe das jetzt gehört. Ich werde mich beraten und eine Entscheidung treffen und ich werde diese Entscheidung durchführen und sie vorher nicht mit Ihnen absprechen, damit Sie a. keine Verantwortung für meine Entscheidung haben, sondern damit ich sie trage und b. damit Sie für den Fall, dass Sie dies für die falsche Entscheidung halten, zornig auf mich sein können. Das scheint mir ein Schlüsselpunkt zu sein, deswegen, weil die Institution, und da kommen wir dann schon an unserem Thema etwas näher, die Institution muss der, Tendenz und der Versuchung widerstehen, Opfer, Betroffene, in die Mitverantwortung für Entscheidungen der Institution zu nehmen. Denn das ist ja gerade das Wesen einer Missbrauchsbeziehung, dass sie ambivalent besetzt ist. Und die Ambivalenz wird darin fortgeführt, in dem Moment, wo ich auf diese Wunschkonstellation eingehe und dann die Betroffenen mit hineinnehme, die Verantwortung. Ich kann auch als Leiter einer Schule nicht vor Eltern und vor Schülern, die heute da sind, treten und ihnen sagen, ich habe zusammen mit den Opfern beschlossen, das. Da habe ich dann am Ende, haben dann die Betroffenen selbst einen Konflikt mit den Schülern, die jetzt an der Schule sind. Das ist eine Konstellation, die Unklarheit schafft und vor allem die Verantwortlichkeit für den Prozess verschleiert. Entscheidend ist, dass die Verantwortung für die Entscheidung, wie jetzt vorzugehen ist, nicht von der Institution her delegierbar ist auf andere, sondern die Institution und die Verantwortlichen darin bleiben in der Verantwortung. Und so habe ich mich dann entschieden, einen Brief zu schreiben an die 600 mir zur Verfügung stehenden Adressen aus den potenziell betroffenen Jahrgängen und ihnen einen Brief zu schreiben, der im Prinzip eigentlich nur Folgendes zum Inhalt hatte. Erstens, ich habe jetzt gehört und begriffen, es hat in den 70er und 80er Jahren schwerwiegende Verbrechen an Jugendlichen gegeben von mindestens 2 Patres. Zweitens, ihr seid damals nicht gehört worden. Drittens, jetzt sind wir bereit zu hören. Ihr dürft euch gerne melden bei mir oder bei unserer unabhängigen Beauftragten, die wir schon damals als Institution eingerichtet hatten, entsprechend der Richtlinie der Deutschen Bischofskonferenz, die seit 2002 in der katholischen Kirche in Kraft waren. Das ist mein Einstieg in diese Geschichte. Die Fortsetzung der Geschichte kann ich